ARD. SWR 1 Baden-Württemberg. Leute.
Mit Nicole Köster. Besuch aus Österreich heute Vormittag bei uns in SWR 1 Leute. Martin Puntigam, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Wo denn her aus Österreich?
Gebürtig aus Graz. Also wenn man Puntigam heißt, in Österreich weiß man, dass man dann aus der Steiermark kommt. Und bin aber schon mehr als mein halbes Leben in Wien ansässig.
Also die Puntigams sind sehr weit verbreitet in der Steiermark.
Sehr weit ist wiederum zu weit gefasst. Ja. Ursprünglich war das Puntigam-Nest in der Oststeiermark, wem das was sagt. Und dann hat es über die Stadt, weil immer, wenn man es im Ort nicht aushält oder ein bisschen mehr erleben möchte auf der Welt, dann geht man in die Stadt. Das war in dem Fall die Landeshauptstadt Graz. Und mittlerweile gibt es Puntigams fast in der ganzen Welt. Also Wien ist jetzt nicht die ganze Welt, aber Namensvetterin von mir, Sarah Puntigam, die in der österreichischen Fußballfrauennationalmannschaft Kapitänin ist, die lebt mittlerweile in Houston in Texas.
Ja, manchmal ist es ganz erstaunlich, wie wenig wir über unsere Nachbarländer mitbekommen. Was kriegt man denn in Österreich jetzt aus Deutschland mit?
Es wird sehr viel gejammert. Das, was wir seit vielen Jahren schon haben und Jahrzehnten, nämlich rechtsradikale Parteien im Parlament, da holt Deutschland sehr auf in den letzten Jahren.
Nicht nur Deutschland.
Und ansonsten, das, was man wissen möchte, kriegt man mit. Also es gibt ja so viele Informationskanäle. Also wenn man was wissen möchte, kann man eigentlich fast alles wissen. Und wenn man nichts wissen möchte, dann kann man in seiner eigenen Suppe baden.
Die Neugier am Wissen unterstelle ich jetzt mal, wenn man seit mehr als 20 Jahren erfolgreich Kabarett macht. Wie groß ist die Neugier bei dir?
Naja, ich muss zwangsläufig neugierig sein, selbst wenn ich gern kokett formuliere, dass ich nicht praktizierender Faulpelz bin, was auch tatsächlich so ist. Also wir machen immer 2 Monate Sommerferien, in denen keine Termine sind, keine Touren, keine Auftritte, kein Podcast zu gestalten und dann mache ich ja nichts. Und je länger diese Sommerpause dauert und je behaglicher es ist, desto schwieriger wird es dann wieder zu arbeiten, zu beginnen. Aber ich muss zwangsläufig mich für Dinge interessieren, weil ich sie ja verarbeiten muss, um auf die Bühne zu bringen oder in Buchform. Also da interessiere ich mich zumindest für einen Teil, sagen wir für einen Bruchteil, für einen winzigen Bruchteil dessen, was man wissen kann.
Wie sieht denn das Nichtstun aus? Meistens macht man beim Nichtstun ja auch doch noch was.
Ja, aber Nichtstun, wie soll man das sagen, ich mache zwar Sachen gerne in meiner Freizeit, aber nicht so, wie man Hobbys definiert. Ich habe tatsächlich immer Schwierigkeiten, wenn ich in Fragebögen gefragt werde, was meine Hobbys sind, weil ich ja beruflich das mache, was ich gern mache. Also ich muss nicht den Beruf erleiden und aufs Wochenende warten, dass ich endlich das machen kann, was ich wirklich möchte, sondern ich habe eigentlich keine Hobbys. Ich bewege mich gern, also ich gehe gern schwimmen, wandern und solche Sachen. Und ansonsten sitzen und nichts tun ist eigentlich ganz schön spitze.
Sitzen ist eine tolle Erfindung. Ja, und hättest du dein Studium weiterverfolgt, dann würden wir jetzt vielleicht über Medizin sprechen.
Ja, können wir so auch machen. Viel besser noch, weil ich viel weniger davon weiß und nur die leckeren, die folkloristischen Sachen erzählen kann und nicht diesen mühsamen Alltag, den man unter Umständen in einem Krankenhaus auch mitbekommt, wenn man medizinisch tätig ist.
Was gibt's denn an folkloristischem in Sachen Medizin? Was fällt dir spontan ein?
Also was ich sehr gerne in meinem letzten Solo-Programm erzählt habe, ist, dass es wird ja immer desinfiziert vorm Impfen. Desinfektion ist ein großes Thema gewesen in der letzten Pandemie. Gleichzeitig mit Händewaschen. Und es ist aber offensichtlich gar nicht notwendig, dass man desinfiziert, weil dieses kurze Drüberstreichen über die Einstichstelle, das ist mehr Ritual für die Menschen, dass jetzt gleich gestochen wird. Aber diese 3 Sekunden beeindrucken die Keime überhaupt nicht. Und diese paar Keime, die durch die Spritzennadel in die Haut kommen, mit denen sollte das Immunsystem fertig werden. Und wenn nicht, dann hat man leider ganz andere Probleme.
Das heißt auch, das Desinfizieren während der Pandemie, hätte man sie sparen können?
Nein, das nicht. Das war schon sinnvoll. Aber ich weiß nicht, in Deutschland wird es das vielleicht auch gegeben haben, 2-mal Happy Birthday singen beim Händewaschen, dann sind die Hände sauber. Das Gleiche gilt natürlich fürs Desinfizieren einer Einstichstelle. Das heißt, wenn man eine halbe Minute drüber reibt mit dem Desinfektionsmittel oder mit dem Alkohol, dann ist es den Keimen auf der Haut original egal. Also man kann sich es auch sparen, aber es gehört zum Ritual, damit alle sich wohlfühlen, weil alles seinen richtigen Gang geht.
Ja, Menschen brauchen Rituale. Ich habe mal gehört, das Abtrocknen ist ganz besonders wichtig bei den Händen, damit die nicht feucht sind und da können sich die Keime so gemütlich machen.
Ja, also Keime sind ja nicht grundsätzlich schlecht. Das hört man ja Gott sei Dank immer mehr und immer wieder. Das heißt, ohne Bakterien, also es ist, glaube ich, schon, weiß nicht, wann ich das erste Mal gelesen habe, das formuliert ist, dass wir in unserem eigenen Körper eigentlich eine extreme Randgruppe sind. Also wir bestehen aus Spinnentierchen, Milben, Bakterien, Sonderzahl. Und ohne die Bakterien in uns, mit denen wir ja dem Vernehmen nach Abkommen haben, wir füttern sie und deshalb helfen sie uns beim Verdauen der Nahrung. Und ab dem Zeitpunkt, wo wir sie nicht mehr füttern, gilt der Vertrag als aufgekündigt und sie essen uns auf. Nach dem Ableben ist das in der Regel der Fall.
Ja, das ist schon ein gutes Stichwort. Aus heißt das neue Buch der Science Busters. Was auffällt, jetzt ganz egal, ob im neuen Buch, in der Wissenschaft vom Ende, als auch bei euren Auftritten, es gibt eine große Faszination fürs Weltall. Woher stammt die bei den Science Busters?
Schwer zu sagen. Also momentan drückt sich das dadurch aus, dass wir sind zu neunt plus Hund im Ensemble, im Fix-Ensemble. Es gibt immer wieder natürlich Ergänzungen und Anfragen nach außen, gerade wenn es um Podcast und Bücher geht. Und zwei davon, nämlich Ruth Grützbach und Florian Freistetter, sind in der Astronomie zu Hause. Und für alle anderen ist natürlich das Weltall auch deshalb so faszinierend, weil es gibt's. Man kann viele Sachen drüber erzählen, man wird nie hinkommen.
Und wer weiß.
Und man braucht keine Verantwortung für schwarze Löcher oder für Supernoven zu übernehmen, weil es ist faszinierend. Man kann darüber reden, ohne dass es das eigene Leben in Wirklichkeit berührt.
Ja, also das heißt, man kann auch theoretisch viel Mist erzählen, weil es keiner überprüfen kann?
Na, überprüfen kann man sehr viel. Aber das Gegenteil ist ja momentan leider oft der Fall. Man kann viel Mist erzählen, obwohl man es überprüfen kann.
Ja, setzt sich in manchen Bereichen leider durch. Wie schwierig ist es denn, Wissenschaft mit Humor zu kombinieren?
In meinem persönlichen Fall überhaupt nicht. Also Humor ist ja nicht nur für mich, sondern für Milliarden andere Menschen seit vielen tausend Jahren eine Möglichkeit, das Leben gut zu bewältigen. Und wenn man sich dann auch für Wissenschaft interessiert, ergibt sich das zwangsläufig.
Ja, und jetzt habt ihr die Wissenschaft vom Ende als Thema gewählt. Mhm. Wie kam dieses Thema?
Die Idee dazu hat der Florian Freistetter gehabt, Astronom für alles zuständig, also auch für Themenwahl in dem Fall. Es ist nicht unser erstes Buch und ähnlich wie bei meinen Solo-Programmen ist es so, wenn man jetzt schon 10, 12 Programme gemacht hat, dann muss man sich beim nächsten Programm überlegen, worum wird es denn gehen. Und so einfach und verlockend es ist, sie zu wiederholen, so wenig interessant ist es fürs Publikum. Also muss man eine Plattform finden, wo alle was beitragen können. Und zum Ende können alle naturwissenschaftlichen und auch darüber hinaus Disziplinen was sagen. Und das war natürlich ein sehr gutes Trägermedium, eine Petrischale, wo die Kultur hervorragend wachsen hat können.
Wissenschaft gilt allgemeinhin als trocken und gar nicht so einfach zu vermitteln. Habt ihr da eine Strategie gefunden?
Ja, das gilt gern als, ich weiß nicht, warum das als trocken gilt, weil die allermeisten Menschen interessieren sich ja auf die eine oder andere Art für Wissenschaft. Also selbst die Leute, die in der Fankurve am Fußballplatz diskutieren, wie sagt man das mittlerweile, in die Gasse spielen, sagt man, glaube ich, zum Lochpass, hat das früher in Österreich geheißen, wie das funktioniert, wie der Ball funktioniert, wie der Flatterball seine Bewegungskurve hat. Also es interessieren sich eigentlich fast alle Menschen für Wissenschaft. Florian Freistetter formuliert das gern so, die meisten Menschen interessieren sich für Wissenschaft, sie wissen es nur noch nicht. Ja. Und wir versuchen das zu unterstützen, indem wir erstens natürlich uns selber wichtig machen mit dem, was wir wissen und wofür wir uns interessieren. Dann komme ich persönlich aus dem Theater oder eigentlich aus dem katholischen Hochamt dramaturgisch. Das heißt, absurde Sachen mit großem Selbstbewusstsein und albern verkleidet vorzutragen, das ist dort Standard und das habe ich sehr gerne für die Bühne übernommen. Und wenn man den Leuten anbietet, über Wissen zu reden, mit bunten Kostümen, mit krachenden, stinkenden Show-Effekten und mit Witzen und so heruntergebrochen, dass das zwar nicht mehr ganz richtig ist, aber noch nicht falsch, dann können viele andocken und sehen dann, dass Wissenschaft nichts ist, wovor man sie fürchten muss und auch nichts ist, was man trocken finden muss oder was man ablehnen muss oder wo man studieren muss, um überhaupt das toll zu finden, sondern unser Leben, so wie wir es leben, also so wie wir da sitzen, alles, das Licht, die Mikrofone, die Rechner, alles, was wir haben, ist ja nur möglich, weil seit 250 Jahren ungefähr Naturwissenschaft existiert. Und das ist faszinierend, das ist toll, kann man uninteressant und fad und nicht toll finden, aber das ändert nichts dran, dass es trotzdem unser Leben dominiert, also es besser, man interessiert sich dafür.
Martin Puntigam bei uns in SWR1, Leute. Wenn es um Neues aus der Wissenschaft geht, kannst du mal ein Beispiel nennen, was dich kürzlich begeistert hat?
Wir haben in unserer aktuellen Show Weltuntergang für Fortgeschrittene, so lautet der Kolportagentitel fürs Kabarett. Beim Buch haben wir es aus nennen können. Das geht beim Buch, aber aus ist ein schlechter Kabaretttitel. Haben wir eine Nummer drinnen, da geht es um sogenannte Spiegelleben. Moleküle können gespiegelt werden, je nachdem, auf welcher Seite man, glaube ich, was anhängt, geht es um Chiralität, entweder links- oder rechtshändig, nennt man das in der Chemie. Kann ich jetzt reproduzieren. Und die rechtshändigen Moleküle, meinetwegen Zuckermoleküle, können wir tadellos verdauen und das ist sehr gut für uns und praktisch. Und die linkshändigen, die gehen aber durch uns durch, als ob nichts wäre, schmecken nach Zucker, aber wir können mit ihnen nichts anfangen. Und das Gleiche gibt es aber natürlich auch bei Krankheitserregern. Und rechts- oder linkshändige Bakterien, das macht einen großen Unterschied. Und wenn man Lebewesen in Bakterien herstellen kann, die für uns schlecht sind und die linkshändig sind, dann kann das Immunsystem nicht darauf reagieren, dann kann die ganze Biosphäre nicht darauf reagieren und dann können die durchmarschieren, wie wir Auslöser einer Pandemie, aber ohne, dass man dagegen eine Impfung machen kann, weil, oder man könnte schon, aber unser Immunsystem darauf einzustellen, ist schwierig. Das heißt, wenige Bakterien, die falsche Händigkeit haben, können Verheerendes anrichten. Das ist ein ganz heißer Scheiß, sagt man.
Umgekehrt geht es doch wahrscheinlich auch gut. Ein paar Bakterien, die etwas Gutes anrichten können.
Es ist natürlich so, man forscht nicht daran, weil man herausfinden möchte, wie schlecht sein kann. Das macht man manchmal auch. Diese Art von Forschung gibt es natürlich auch und die ist auch sinnvoll manchmal, aber auch gefährlich. Aber man forscht es natürlich, weil man hat Medikamente, die werden sehr schnell von unserem Körper aufgelöst und verstoffwechselt und ausgeschieden und dann wirken sie nur kurz. Aber wenn man ein Medikament hat, das der Körper nicht so erkennen kann, dann kann das sehr lang irgendwo wirken und das ist deutlich günstiger für den Heilungsverlauf. Also das ist eigentlich der ursprüngliche Ansatz gewesen. Aber man kann natürlich auch immer schlechte Sachen machen. Wie bei der weltberühmten künstlichen Intelligenz kann man sehr viel gute Sachen machen. Also in der Meteorologie ist es offensichtlich so, dass KI-Modelle eigentlich besser, schneller und billiger arbeiten als die bisherigen Supercomputermodelle. Aber man kann eben auch so grauenvollen Sprachmodell Schaß machen, wie er momentan gern betrieben wird.
Das ist ja in den allermeisten Fällen so, dass etwas gebraucht als auch missbraucht werden kann. Aber in Sachen neuer heißer Scheiß aus der Wissenschaft, hattest du gelesen, dass auf dem Mars ein prähistorischer Strand entdeckt worden ist?
Ja, habe ich gelesen. Das ist natürlich sehr reizvoll. Und natürlich habe ich auch sofort den bundesdeutschen Witz dazu gelesen, dass man das Handtuch auch entdeckt hat, das dort irgendjemand hingelegt hat, weil natürlich sind Stereotype sehr gern genommen in der Wissenschaftskommunikation. Ja. Sowas ist für uns natürlich hervorragender Rohstoff. Wir haben auch das in unserem neuen Programm drinnen, wie man den Aliens anlocken könnte, eben mit diesen Spiegelzuckern hat man das auch versucht. Man hat tatsächlich Spiegelzucker überlegt, auf dem Mars hinzulegen, also rechts- und linkshändigen Zucker, weil man nicht weiß, wenn es dort Lebewesen gibt, auf welche Chiralität die ansprechen, hat es dann aber bleiben lassen, weil es gibt ja gute Gründe, davon auszugehen, dass Außerirdische nicht immer nett sein müssen. Wir Menschen sind ja sehr oft nicht nett und Außerirdische müssen das auch nicht sein.
Wobei ja schon relativ früh verfasst wurde, wie wir Aliens begrüßen können, nämlich wie?
Ja, das ist ungeklärt in Wirklichkeit, weil natürlich, man stellt sich das immer so vor, es kommt eine Rakete, direktissima auf die Erde, bremst dann stark und dann hupfen die Aliens raus. Das ist in der Praxis schwieriger zu bewerkstelligen. Und wenn sie das können, dann brauchen wir uns, glaube ich, um die Begrüßung keine Sorgen zu machen, weil dann sind sie uns derart haushoch überlegen, dass sie mit uns machen, was sie wollen. Wahrscheinlich landen sie dann gar nicht, sondern machen den Planeten zuerst Besen rein, bevor sie überhaupt aussteigen, weil sie mit solchen wie uns gar nichts zu tun haben wollen.
Na, wir wissen es einfach nicht.
Ja. Aber wenn sie landen, ich glaube, da hat es sogar im deutschen Parlament, im Bundestag eine Anfrage einmal gegeben, wer denn zuständig sei, sie zu begrüßen. Und die wirklich sehr schlaue Antwort war, es gibt keinerlei Pläne, weil man nicht davon ausgehen muss, wie in amerikanischen Hollywood-Filmen, dass die Aliens ausgerechnet bei uns landen oder in Deutschland landen.
Eine Frage, die Menschheit umtreibt, seit es sie gibt, wann findet der Weltuntergang statt? Lässt sich der vorhersagen?
Astronomisch einigermaßen, nämlich wird die Sonne, das ist ein mittelgroßer Stern, sie aufblähen gegen Ende seines Lebens. Da braucht man sich aber nicht die Uhr danach stellen. Das wird, glaube ich, in 4 bis 5 Milliarden Jahren soweit sein. Und ein sogenannter roter Riese und sie dann im Zuge der chemischen Prozesse so aufblähen, dass die Erde Teil der Sonne wird, und dann langsam in dieser heißen äußeren Sonnenhülle schmelzen wird und dann wird es vorbei sein mit der Erde und das ist dann der Weltuntergang. Weil das, was wir landläufig als Weltuntergang bezeichnen, ist ja nicht einmal der Untergang der gesamten Menschheit, sondern das, was der Firmenzweck aller Religionen nahezu ist, ist ja nur die, wie es im Märchen heißt, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Also,
Paradies und Hölle.
Genau. Also da werden nur die Braven, was wie immer brav definiert dann ist, werden ins sogenannte Paradies reingelassen. Und das Paradies ist ja ganz ehrlich, so wie es beschrieben wird, derartig fad, dass man sich denkt, nach 3-4 Wochen würde ich gern wieder auf die Erde zurück. Aber das liegt natürlich daran, dass das Paradies Heilsversprechen war für die Menschen, deren irdische Existenz so grauenvoll war, dass alles, was nicht so mühsam war, wie das Leben auf der Erde, natürlich schon paradiesisch ist.
Ja, und der Weltuntergang, um darauf nochmal zurückzukommen, 2012 war der eigentlich schon vorhergesehen. Was ist schiefgelaufen?
Letzten Herbst ist wieder Weltuntergang, eine besonders kuriose Form der Apokalypse angesetzt gewesen. Also Weltuntergänge gibt es laufend. Also man kann quasi jede Woche einen Weltuntergang haben, weil,
kann man sich gar nicht drauf verlassen.
Ja, man braucht ja keine Ausbildung, um einen Weltuntergang anzukündigen, sondern das können wir beide jetzt machen, live auf SWR1. Leute können sagen, nächste Woche geht die Welt unter und dann wird sie nicht untergehen und dann ist es wie immer. Und letzten Herbst war die sogenannte Rapture angekündigt, dass Heiland persönlich bestimmt, wer in den Himmel darf und nicht, und in der Sekunde wird man auf Zuruf aus der Kleidung geschält und splitterfasernackt fährt man ins Paradies hoch. Es hat dann leider nicht stattgefunden. Mitte September ist man draufgekommen, wie so oft, ist eigentlich auch ganz oft der Fall, dass der julianische Kalender damals noch gegolten hat, wie der Heiland berufstätig war und hat die Kalenderreform nicht mitgemacht, aber im Oktober war es auch nicht. Das heißt, der Weltuntergang wird immer, also man kann als Prophetin sehr gut in die Zukunft schauen, wenn man sagt, alle zukünftigen Weltuntergänge werden nicht stattfinden.
Ist das so ein bisschen wie die Crash-Propheten an der Börse? Für die hat es ja auch keine Sanktionen und Folgen. Hauptsache, man redet vom Untergang.
Ja, da bin ich jetzt nicht so firm, was die Crash-Propheten an der Börse machen. Das interessiert mich überhaupt nur ganz peripher.
Ja, zu sagen, der Untergang wird kommen und das ist ja nichts anderes, was man damit sagt, ja, also Weltuntergang wird kommen. Also ihr habt dann, glaube ich, schon...
Das ist ein Geschäftsmodell Jahr, natürlich, ja,
genau. Ja. Ihr habt für dieses Jahr auch wieder einen ausgemacht. Wann genau findet der dann statt?
Ich glaube, irgendwann im Sommer ist der Weltuntergang, weil irgendwie die Gravitation kurz nachlassen wird und dann geht die Welt wieder unter. Im August ist das, glaube ich, soweit ich das weiß. Aber es wird davor wahrscheinlich auch noch zwei, drei Weltuntergänge geben. Über Social Media kann man das sehr schnell annoncieren. Ja. Es ist wie bei uns. Also wir versuchen, Geschäfte zu machen mit dem Weltuntergang. Unser Live-Show Weltuntergang für Fortgeschrittene heißt so. Und Weltuntergang ist im Wesentlichen auch bei allen Religionen ein Geschäftsmodell.
Woher kommt die Faszination von euch am Ende?
Ja, wir beschäftigen uns viel mit Anfang auch, aber beim Urknall, jetzt hat man dieses tolle James Webb Space Teleskop, wo alle sagen, man kann so weit in die Vergangenheit zurückschauen, dass man wirklich schon knapp beim Urknall ist und ich kann das nicht, aber die Menschen, denen ich über den Weg traue, die das studiert haben, sagen, man kann das und die können diese Studien lesen. Das ist sehr faszinierend, aber dann muss man offensichtlich Relativitätstheorie mit Quantenmechanik verbrämen oder miteinander in Einklang bringen und da scheitern die Naturwissenschaften krachend bislang, also da gibt es keine Möglichkeit, dann die Dinge zu beschreiben, also bis dorthin kann man schauen, also das heißt den Ursprung, da geht es momentan nicht weiter, der Ursprung des Lebens ist so plus minus einigermaßen hypothetisch aufgesetzt, also ist es natürlich auch sehr reizvoll, ans andere Ende zu schauen.
Wobei, beim Urknall gibt es ja auch unterschiedliche Theorien und wir hatten neulich einen Astrophysiker da, Professor Heino Falke, der sagte, naja, es gab nicht nur einen Urknall, sondern mehrere. Von den Enden der Wurst bis zum Weltuntergang, Martin Puntigam, nach der Beschäftigung mit so vielen Enten, guckst du eigentlich anders auf Enten jetzt?
In Wirklichkeit nicht, ich bin immer erstaunt, wie viel von den Büchern, die ja gemeinschaftlich entstehen, aber am Ende muss dann eh nochmal drüber schauen, dass der Tonfall einheitlich ist und dass genug Witze drinnen sind, wie viele dann wieder davon vergesse. Also in dieses Buch, das wir vor gut 10 Jahren herausgebracht haben, das Universum ist eine scheiß Gegend, habe ich unlängst einmal reingeschaut und war erstaunt, was wir denn damals da geschrieben haben und dass ich das alles offensichtlich so weit verstanden habe, dass ich Witze drüber machen können. Aber es war mir nicht mal gegenwärtig, sondern ich habe es auch nicht mehr verstanden. Und so wird es mit dem Ende auch sein. Also das Buch ist heraus, die Show spielen wir gerade und ich glaube in 2-3 Jahren werde ich die Hälfte von dem, was ich da mitverfasst habe, gar nicht mehr wissen.
Jetzt kann ich angeben mit einer Frage, die ich bei euch gefunden habe im Buch und die Frage stellen, ist das womöglich der Eichhörnchen-Effekt? Die Eichhörnchen vergessen ja immer alles, wo sie die Nüsse hingelegt haben.
Ja.
Wie heißt der Effekt? Wusste ich vorher nicht.
Der Dindl-Effekt, ja. Da kann ich ein bisschen auftrumpfen, weil wir ja Radiokolumnen machen fürs österreichische Radio FM4 und da ist der Dindl-Effekt momentan gerade auf der Pfanne von August Dindl, das war ein polnischer Zoologe, der hat vor gut 100 Jahren bemerkt, dass manche kleine Säugetiere, Eichhörnchen eigentlich am wenigsten Spitzmäuse viel mehr, Energie sparen im Winter, indem sie den Körper allgemein und das Gehirn im Speziellen verkleinern. Und das können auch Eichhörnchen während der Winterruhe. Kurioserweise so, dass das Gehirn wächst im Herbst, weil das Nüsse verstecken ist anstrengend und das dabei nicht beobachtet zu werden und gute Verstecke zu finden, aber dann schrumpfen sie das Gehirn im Winter und sind dann offensichtlich im Winter zu blöd, die Nüsse wieder zu finden, worüber sie die Nussbäume sehr freuen.
Ja, und wir uns immer gefragt haben, warum sind sie einfach zu blöd, die Sachen zu finden? Und manchmal auch, wenn man etwas rauslegt, was sie finden sollen, finden sie nicht. Aber das ist dann vielleicht auch der Dindl-Effekt.
Ja, aber wir gehen von einem Raum in den anderen und schon können wir uns nicht mehr erinnern, was wir eigentlich wollten. Also viel schlauer als die Eichhörnchen ohne Gehirnschrumpfung sind wir auch nicht.
Also der Dindl-Effekt gilt beim Menschen auch?
Ich glaube nicht, auch wenn so Après-Ski-Veranstaltungen darauf hindeuten, dass im Winter manchmal das Gehirn gar nicht so viel größer ist, als man glaubt oder kleiner geworden ist. Aber ich glaube, da reicht Alkohol, da braucht man nicht das Gehirn künstlich verkleinern. Da kann man sich einfach 3-4 Mal hintereinander das Hirn wegschießen. Das geht genauso gut ohne den Dindl-Effekt.
Enten habt ihr überall gesucht. Ihr habt sie auch auf der Landkarte gefunden. Wo überall?
Natürlich, also Ende ist ein Wort, das es gibt in verschiedenen Bedeutungen. Es gibt in Herdecke in Deutschland ein Ende. Es gibt eine Stadt Wissen, was natürlich sehr verlockt zu dem Wortspiel das Ende des Wissens oder das Ende von Wissen. Da gibt es einen Stadtteil, der Ende heißt. Und in Indonesien gibt es offensichtlich einen Stadtbezirk, der Ende heißt. Also das heißt, man kann ans Ende der Welt kann man fahren, wenn man möchte. Man ist aber dann natürlich trotzdem noch immer auf der Welt.
Eure Tour müsste ja von Ende zu Ende gehen, oder?
Ja, wir haben noch nie gespielt. In Wirklichkeit, wenn wir das marketingtechnisch sehr aufwendig konzipieren würden und hoffen, dass das auch jemand bemerkt. Wenn man es nicht die ganze Zeit dazu sagt, dann wird man von Ende zu Ende fahren. Aber in Wirklichkeit sind wir natürlich im Alltag bequem waren und fahren so, dass die Tagesreisen nicht so lang sind.
Martin Puntigam bei uns, NS1 Leute, Wissenschaftskabarettist und du erfüllst dir auf der Bühne einen Kindheitstraum. Wie geht denn das?
Es gibt in Österreich sowas, eine Institution für Kindertheater, Kasperltheater, Kasperl und BC ist ein Bär. Das kann man so ein bisschen mit der Augsburger Puppenkiste vergleichen. Und mit denen spielen wir gemeinsam Wissenschaftsshows. BC und die Science Busters heißen die Shows für Kinder ab 3 in Wirklichkeit. Und ganz oft müssen die Geschwisterkinder mitgehen. Das heißt, die Eltern gehen in Wirklichkeit mit dem 5-6-jährigen Kind hin und die 9-jährige Schwester und der 3-jährige Sohn, Bruder müssen dann auch noch mit, weil wer soll inzwischen auf die aufpassen. Und das ist natürlich ein Riesenvergnügen. Erstens, wenn man den Kindern in dem Alter sagt, sie sollen laut schreien, dann tun die das auch. Ja. Also schon, das kennt man von Rockkonzerten, aber da ist es nicht so putzig wie mit 3-Jährigen. Und wir schauen natürlich, dass es sehr albern ist. Sie kann auf der Bühne ausgesprochen kindisch sein. Und je frecher ich zum Herrn Professor bin, desto lustiger ist es natürlich für alle Beteiligten. Also das ist ein großes Vergnügen für die ganz Kleinen. Für die ein bisschen Größeren spielen wir Science Busters for Kids. In dem Fall Martin Moder, Molekularbiologe, und ich sind damit auf Tournee. Und auch da ist es so, die Kinder können rausrufen und je kindischer, je frecher wir sind, wir reden darüber, welche physikalischen Gesetze und Formeln man beherzigen muss, um beim Erbrechen möglichst große Weiten zu erzielen.
Okay, ja, sportlich.
Gerade jetzt im Karneval ist es ja wichtig zu wissen.
Wenn man da die Eltern da, klatschen die ganz besonders laut, weil
ja,
die dürfen es hinterher sauber machen.
Wir sagen natürlich auch den Kindern, was sie dazu nehmen sollen, Senftuben und so weiter und wie man das alles macht. Das ist alles sehr lustig. Und es ist nicht nur so lustig, für die Kinder und mit den Kindern zu spielen, weil wir uns da austoben können, sondern man darf ja nie vergessen, die Kinder gehen ja nicht allein ins Theater, sondern die Eltern, Tanten, Onkeln, Großeltern gehen da mit und die lernen natürlich auch was, weil die wissen oft gar nicht so viel, wie sie selber glauben. Und wir schauen auch, dass es für die unterhaltsam ist, weil ich war mit meinen Kindern viel im Theater und wenn im Kindertheater für die Erwachsenen nichts dabei ist, dann ist das einerseits sehr langweilig, andererseits kann man sehr gut schlafen währenddessen. Also schauen wir, dass auch für die Erwachsenen was dabei ist. Und man darf ja nie vergessen, man sagt immer, man muss für die Kinder so viel machen, für die Wissenschaft, für Kinder, weil die Kinder, aber die Welt, so wie sie ist und so schrecklich, wie sie
die
auch ist, ist
ja.
Die Gegenwart ist ja halt nicht gemacht von den Kindern, sondern von den Erwachsenen. Und in Wirklichkeit muss man auch denen was beibringen.
Hast du ein Beispiel, wo du sagst, ach, das ist immer ein großer Brüller?
Wir reden zum Beispiel drüber, kann es Drachen geben? Weil das ist ein großes Thema in der Kinderwelt, aber bei Game of Thrones war das ein Riesenthema, fliegende Drachen, die Feuer speien können. Und da anhand dessen kann man sehr gut erstens erklären, wie Drachen zustande gekommen sein könnten kulturell, weil nicht in allen Kulturen sind Drachen was Bösartiges, sondern sind oft auch Glücksbringer. Und über das muss man sich überlegen, warum verbrennen die sie nicht selber? Da kann man anhand von Superabsorbern, wie sie in Windeln üblich sind, erklären, wie man sie vor Feuer schützen kann und vor Hitze. Wie kann man Feuer speien? Das geht unter anderem mit Methan sehr gut. Und dann kann man den Bogen kriegen zu, was für verheerendes Treibhausgas Methan eigentlich ist. Und da kann man den Eltern was erzählen.
Okay, also mit den Schwiegermüttern kommt ihr dann nicht?
Ich habe gegen Schwiegermütter gar nichts einzuwenden. Das sind oft sehr freundliche Menschen und Frauen, mit denen man sehr lustig haben kann. Der Schwiegermutterwitz, ich bin ein Solo-Kabarettist.
Das Klischee.
Also der Finanzminister und Schwiegermutterwitz. Also das.
Ja. Und das Methan, baut ihr das dann ein? Gibt es dann auf der Bühne was zu sehen mit Show-Effekt?
Ja, selbstverständlich. Methan ist ein bisschen leichter als das Luftgemisch. Deshalb kann man Seifenblasen aus Methan machen, die leichter sind als Luft. Das kann man sich auf den Kopf setzen, anzünden und dann gibt es eine sehr schöne Flamme.
Noch was aus der Wissenschaft, was Martin Puntiger mit Humor verpackt. Die Form der Erde, die wurde ganz genau untersucht und wird ja durch so einiges beeinflusst. Was gibt's denn da?
Ja, man geht ja davon aus, das Erdenrund ist ja nicht umsonst ein Wort, das es gibt. Die Erde ist ja einigermaßen rund, das ist günstig für Planeten, so entstehen sie und so bilden sie sich. Und nachdem ja alles rotiert, ist die runde Form das Naheliegende, aber natürlich ist sie bei den Polen abgeflacht. Und wie die Erde genau ausschaut, ist gar nicht so lang bekannt, weil natürlich die Methoden, das zu vermessen, noch nicht so lang zur Verfügung stehen. Die Landvermessung kennt man schon lange, aber die Vermessung über das Weltall ist ein bisschen kürzer. Aber irgendwann war man dann doch fertig und hat dann die Erde als Geoid bezeichnet.
Steht einfach für die Erdenform?
Die Erde ist erdförmig, was natürlich mal albern klingt, wenn man auf der Erde lebt. Aber universal gibt es sehr viele Himmelskörper. Und wenn man dann sagen kann, ein anderer Himmelskörper ist auch ein Geoid, dann hat man sofort eine Vorstellung davon.
Ja, jetzt gibt es den Äquator, teilt die Erde in eine nördliche und südliche Hälfte. Jetzt ist das beim Südpol und Nordpol nicht ganz so einfach, ne?
Inwiefern nicht so einfach?
Ja, das steht in eurem Buch, das musst du erklären.
Naja, die wechseln manchmal und wenn man zu Verschwörungserzählungen neigt, dann warnt man davor, dass es bald wieder einen Polsprung geben wird. Das hat offensichtlich schon öfter gewechselt in den letzten, und muss man sagen, Jahrmillionen. Insofern ist das jetzt kein Ereignis, wo man überlegen muss, ob man jetzt den Schirm mitnimmt oder nicht mitnimmt, oder der Pol springt, sondern das dauert sehr, sehr lang und ist offensichtlich auch kein großes Hallo. Und irgendwann einmal ist halt wieder der Südpol der Nordpol oder der Nordpol der Südpol. Aber für uns Menschen innerhalb einer Lebensspanne ist das vollkommen bedeutungslos.
Ja, dann gibt es Wörter, die sich über lange Zeit falsch gehalten haben, zum Beispiel die Sternwarte in Greenwich heißt es eigentlich. Ich hätte immer früher gedacht, er muss doch Greenwich heißen, aber bei euch lernt man was anderes.
Ja, aber das sind Eigennamen natürlich. In Wirklichkeit ist es so, also das Michelin-Männchen hat, glaube ich, auch ganz lang Michelin-Männchen geheißen und Colgate hat man zur Zahnpasta gesagt und man sagt da Paris und nicht Paris und Wien heißt da Vienna auf Englisch. Also bei Eigennamen ist das immer so eine Sache. Und in England sprechen sie halt Greenwich, Greenwich aus und legen großen Wert drauf. Und wenn man dort einmal war und das erfahren hat, kann man sie dann, wenn man wieder nach Hause kommt, bei Partygesprächen wichtig machen damit, so wie wir das in unserem Buch machen.
Ja, was ist euch dann noch aufgefallen? Ihr habt da noch mehr Beispiele.
Na, die berühmte Worcestersauce natürlich.
Worcester? Ja. Eigentlich kennen wir es, ja.
Aber es ist eben bei Eigennamen so eigentümlich, wie sie ausgesprochen werden, wo sie herkommen. Oft ist es Schlamperei, oft ist es Transkriptionsfehler und ist es halt ein Herkommen, wie man es sich angewöhnt hat. Und viele Dinge im Leben Und auch in der Namensgebung in der Astronomie sind ja so, wie sie sind, weil irgendjemand einmal gesagt hat, es ist so und dann bleibt es so, wenn es oft genug referenziert worden ist, obwohl es eigentlich ein Blödsinn ist. Also planetare Wolken zum Beispiel hat man damals, weil die Teleskope schlecht waren und die Beobachtungsmöglichkeiten als planetare Wolken bezeichnet, weil sie so wolkenförmig waren, aber in Wirklichkeit weiß man halt, das ist ganz was anderes.
Es was
sind,
ist
so,
es?
Sind so Vorform Gebilde, wo dann Moleküle versammelt sind, Staub im Wesentlichen, wo sie dann Planeten daraus bilden.
Also gar kein Nebel.
Aber in Wirklichkeit ist es kein Nebel, sondern nur, wir haben nicht durchschauen können. Und in Wirklichkeit gibt es mittlerweile Möglichkeiten durchzuschauen und man kann schauen und es sind Sterne sind auch drinnen und so weiter. Aber das haltet sich halt und so heißt Greenwich heute Greenwich. Man könnte genauso gut Greenwich sagen und wenn ein verhaltensorigineller Präsident daherkommt und einen anderen Namen haben möchte, dann geht das auch, wie man mittlerweile weiß. Also das soll man nicht so ernst nehmen, wie wir das tun, weil wir uns natürlich gern wichtig machen.
Zwei Dinge sind unendlich. Das Universum und die menschliche Dummheit wird Albert Einstein zugeschrieben. Dieses Zitat. Wie ist das mit dem Universum, Martin Puntigam bei uns in SWR1, Leute? Milchstraße galt eine ganze Weile als das Ende des Universums. Mhm. Gilt das noch?
Das kommt drauf an, wer schaut.
Ja.
Also Albert Einstein hat das nicht gesagt, das Zitat, so schön es natürlich auch wäre, also so gut brauchbar es ist, aber die Milchstraße war wirklich, es ist nicht so lang her, gute 100 Jahre ist es her, dass die Milchstraße das ganze Universum war, deshalb ist die Galaxis als Fachbegriff Alternativname für die Milchstraße, weil man halt noch nicht genau untersuchen hat können, wie groß ist das Universum eigentlich. Also es hat schon seit der Antike Leute gegeben, die gesagt haben, das kann nicht alles sein und da wird es noch viel mehr geben und unendlich viele Sterne und so. Also das gibt es seit Jahrtausenden, aber man hat es halt nicht empirisch überprüfen können. Und Henrietta Leavitt hat sie geheißen, die war sogenannter Computer, das war keine despektierliche Bezeichnung, sondern die ursprüngliche Bezeichnung für Frauen, die an vielen Universitäten, unter anderem an Harvard, gerechnet haben im Wesentlichen, weil ja die Rolle der Frau in der akademischen Welt eine sehr bittere war, bis vor wenigen Jahrzehnten in Wirklichkeit, ist nicht so lang her. Und Anfang des letzten Jahrhunderts haben Frauen noch keine Professuren haben können, oft gar nicht studieren dürfen, aber sie waren natürlich genauso schlau und fit, wie sie es heute auch sind und schon immer waren.
Bis auf wenige Ausnahmen, die es dann geschafft haben.
Aber sehr widerwillig. Und die ist draufgekommen, dass es Sterne gibt, die unterschiedlich pulsieren und je größer sie sind, glaube ich, desto langsamer pulsieren sie so irgendwie und die nennt man Zephiden und anhand derer hat man feststellen können, wie sie pulsieren und wie groß sie sind, kann man die Entfernung messen und das hat sie Edward Hubble mitgeteilt, beziehungsweise mit dem hat sie zusammengearbeitet und der war ein Mann, für den war die akademische Welt wesentlich weiter offen und der hat dann später festgestellt, oha, das, was wir heute als Andromeda-Nebel kennen, das ist eigentlich deutlich weiter weg, als wir gedacht haben, dass die Milchstraße groß ist, nämlich nicht nur 10 oder 100.000 Lichtjahre, sondern Millionen Lichtjahre und damit war dann mit dieser Entdeckung von Henrietta Leavitt, dass es Zephiden gibt, wie man das Universum vermessen kann, das Universum auf einmal voller Galaxien und riesengroß und die Milchstraße war ihre Rolle und ihr Berufsbild als ganzes Universum los.
Ja, und jetzt haben ja viele vom Hubble-Teleskop ja schon mal gehört. Das heißt, es gäbe einen Anlass, das in Leavitt-Teleskop umzubenennen, weil das geht auf den wahrscheinlich zurück, oder?
Ja, mein Herr Hubble, hat schon tolle Sachen gemacht. Das Hubble-Teleskop kann man schon so nennen. Aber man kann natürlich bei anderen, es werden ja immer wieder Dinge benannt und man kann das natürlich berücksichtigen. Das wäre eine gute Idee, diese vielen vergessenen oder unterdrückten Frauen auch in der Wissenschaft dadurch zu honorieren, spät, indem man Sachen, die toll sind und die jetzt in der Gegenwart fertig werden und in Betrieb kommen, nach ihnen benennt.
Und wenn du jetzt nicht nur ins All gucken könntest, sondern hin könntest, wo würdest du hin, wenn du freie Auswahl hättest?
Viele Leute finden Weltraumfahrt reizvoll und eine sehr sinnlose Form davon ist der Weltraumtourismus. Also das ist natürlich klimatechnisch eine Katastrophe, wenn man ein paar reiche und wohlhabende Menschen auf einen Hupfer ins Weltall schickt.
Also angenommen, du könntest als Bakterium hin und spicken.
Naja, ich wäre nicht gerne ein Bakterium. Also wenn ich es mir aussuchen könnte, wäre ich lieber ein Mensch auf der Erde. Und auf der Erde gibt es keine Klimakatastrophe. Also das wäre das, was ich mir wünschen würde, wenn ich irgendwo im Universum sein könnte. Es ist ganz okay auf der Erde. Es gibt weit und breit, soweit wir wissen, keinen besseren Platz, um zu leben. Und das erzählen wir auch immer wieder gern in unseren Shows. Weil es hilft ja nichts. Man kann natürlich Sehnsuchtsorte im Weltall haben und ich kenne Leute, die schon auf einer Raumstation waren und die finden das alles toll und so weiter. Es ist halt sehr gefährlich nach wie vor, darf man nicht vergessen. Aber für den Großteil der Menschheit, und das sind ja dann fast 8 Milliarden mittlerweile, ist die Erde weit und breit der beste Ort, auf dem man sein kann. Und das sollte man immer im Hinterkopf haben.
Eine Botschaft hast du jetzt schon anklingen lassen. Gibt es noch eine große Überschrift bei den Science Busters?
In Wirklichkeit ist es so, dass wir reden viel über Wissenschaft, machen aber eigentlich in erster Linie eine Show, weil wir gerne wollen, dass es die Leute mit uns fein und lustig und interessant haben und dann nach Hause gehen. Und wenn das nächste Mal vielleicht irgendwo Wissenschaft anklingt und wenn sie nicht eh schon affin sind, dann wenden sie nicht ab, weil sie denken, Wissenschaft, das ist nichts für mich, sondern das, da ist es eh lustig gewesen mit der Wissenschaft und da interessiere ich mich weiter und vielleicht kommt man dann ja dort wohin. Und natürlich unser Motto, das wir von Marie von Ebner-Eschenbach entlehnt haben, wer nichts weiß, muss alles glauben, das ist schon, schwingt schon immer mit, weil je mehr man schon gehört hat von Wissenschaft, desto weniger religiösen und esoterischen und sonstigen Verschwörungsunsinn muss man sich einreden lassen. Oder wenn irgendjemand wieder von Technologieoffenheit herumfaselt, dann weiß man schon, wie man das einzuordnen hat. Und all diese Dinge erzählen wir gern, dass die Menschen ein bisschen besser gewappnet sind, unter anderem. Und dann mache ich mal ganz konkret Werbung am 3. Juli im Renitenztheater in Stuttgart.
Dann hauen wir den Werbeblock jetzt noch mit raus. Ich sage herzlichen Dank für den Besuch heute Vormittag in SWR1 Leute, Martin Puntigam.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.